ARD.
Erstmal komplett alle Spielhallen schließen. Spielhallen, ja. Das fand ich immer, finde ich, ganz schlimme Orte. Finde ich, das sind Suchtorte. Das sind völlig nutzlose Orte. Also das würde ich wirklich einfach mal verbieten. Ich würde auf jeden Fall Fahrradweg ausbauen. Ich würde überhaupt ein neues verkehrspolitisches Konzept schreiben. Mache ich dann, fange ich morgen mit an, wenn ich dann König bin.
Aber die Fahrradsituation in Hamburg?
Ist schon besser geworden, aber guck dir Paris an oder guck dir, was sie in Kopenhagen gemacht haben. Es ist alles möglich. Und da sollen die nicht so tun. Also Kopenhagen ist auch eine Weltstadt. Ne? Hamburg tut immer so Weltstadt. Ja, dann mach mal Weltstadt.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek, heute mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem bekannten Schauspieler. Aus vielen Filmen und Serien kennt man den: Tatort, Großstadtrevier, Polizeiruf, aus dem Theater, als Tod beim Jedermann in Salzburg. Und in der Zeitung, in Klammern, steht hinter seinem Namen immer dieser Film, Das Wunder von Bern.
Ist jetzt nach Hause.
Aber jetzt spielt doch.
Schluss jetzt, ab nach Hause. Und fang bloß nicht an zu heulen. Deutscher Junge weint nicht. Steh auf. Wir machen einen kleinen Ausflug.
Wo fahren wir überhaupt hin?
Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft.
Peter Lohmeier. Moin Peter, hallo.
Moin, moin, moin.
Schauspieler des Jahres damals für die Rolle des Kriegsheimkehrers Richard Lubanski. Ich sag mal, das ist 20 Jahre her. Wie hat dieser Film dein Leben verändert?
Eigentlich gar nicht.
Was?
Ja, nee, also was hat mein Leben verändert? Viele andere Dinge waren schwerwiegender, die mein Leben verändert haben. Aber dieser Film hat jetzt auch nicht plötzlich war es nicht jetzt irgendwie Wonderworld oder ein Ponyhof oder Wünsch dir was. Es hat in dem Sinne mein Leben verändert, dass, ja, es haben mich mehr Leute, es erkennen mich mehr Leute auf der Straße. Ich komme leichter in Fußballstadien rein. Man hat so manchen Vorteil, Nachteile kann ich jetzt nicht aufzählen.
Ist ja gerade, während wir sprechen, ist die Fußball-EM, aber so ein richtiger Fußballfilm ist das ja auch nur bedingt gewesen. Ne?
Nee, die Hauptsache, ich denke, dass der Hauptstrang dieses Films ist schon die Familie. Das Besondere war, jetzt wo wir drüber reden, fällt es mir dann auch wieder ein, dass Menschen mich hinterher auf diesen Film angesprochen haben und auch viele diesen Film gesehen haben, die gesagt haben, wissen Sie, Herr Lohmeier, was das ausgelöst hat bei uns in der Familie? Unsere Großeltern haben mit uns zum ersten Mal gesprochen über die Situation damals. Und das finde ich was ganz Wertvolles. So, also das aber ein Film, also ich meine, warum mache ich diesen Beruf? Ich erzähle Geschichten, die was auslösen sollen. Und man weiß eben auch diese Kriegsheimkehrer oder diese Generation oder auch die Kinder von denen sprachlos. Ne? Die konnten nicht kommunizieren.
Schwieriges Thema. Mein Vater, ich hatte auch einen relativ alten Vater, der war auch noch als junger Mann in Kriegsgefangenschaft in Russland und kam dann nach ein paar Jahren zurück. Und das hat natürlich noch einen Einfluss auf die Familie Jahrzehnte später noch, weil man nicht gleichermaßen drüber gesprochen hat.
Ja, generationsübergreifend. Ja. Da ist genau das Wort, also drüber sprechen, Kommunikation, was ganz Schwieriges. Und wenn da das so ein Katalysator, das, und wenn es nur, was ich, wenige Menschen gewesen oder wenige Familien, aber das hat was gebracht.
Und in dem Film spielt dein Sohn, also ist dein Sohn, dein Filmsohn ist dein richtiger Sohn gewesen. Und da gibt es so an einer Stelle, gibt es ihm ja eine Ohrfeige.
Ja, genau.
Das war eine spezielle Situation noch auch vor der Kamera, oder?
Das war speziell und das war für ihn dann auch überraschend, weil das war ein bisschen, ich sag mal, auch ein bisschen blöd auch vom Regisseur. Also das kann man schon mal jetzt mal auch sagen. Das weiß Sönke auch. Da haben wir, also wir haben ihn, er hat die Ohrfeige, obwohl wir die trainiert haben vorher. Luis dachte so, oh, das macht man so Stuntman oder so Quatsch oder das macht man irgendwie mit Patrick. Nee, wir haben das trainiert. Ich kann das ja auch, komme von der Schauspielschule, da lernt man sowas. Das tut dann auch nicht weh, das brennt nur kurz. Aber die Ohrfeige, der Moment selber war überraschend. Die Kamera war an, er hat eine gefeuert gekriegt. Das war so ein Moment, wo ich das Vertrauen hätte verlieren können zu ihm. Weil er gesagt, du hast mich jetzt verarscht. Ne? So. Und war aber nicht so. Er hat das irgendwie mitgemacht und hat das, ich habe ihm das hinterher nochmal erklärt, er hat das auch verstanden. Ein Glück, der Junge war damals 11 Jahre alt. Und es wäre recht blöd gewesen, wenn das nach hinten losgegangen wäre. Aber er hat's, wir haben es beide toll gespielt.
Ja, aber von wegen nur ein Spiel, sondern das greift dann ja ins Leben rein, das Spiel. Das ist ja irre. Du bist gerade wieder Vater geworden.
Ja.
Wie ist denn das so? Ich meine, der älteste Sohn Louis macht die Talkshow im Fernsehen Hart aber fair. Ich sag mal, der ist erkennbar aus dem Gröbsten raus. Und jetzt liegt da plötzlich so ein kleiner Wurm zu Hause.
Ja, das ist hart aber fair. So, das ist was ganz, ganz Wunderbares. Ich spreche auch zum ersten Mal, merke ich gerade, öffentlich darüber. Ey, ist echt ein Geschenk. Also ich hätte das irgendwie, ich hatte das nicht so in meiner Lebensplanung, aber es passierte, weil ich mit meiner Frau war es jetzt irgendwie Thema und dann ist es, war klar, da kommt Nachwuchs. Und jetzt habe ich ein ganz, man hat dann nochmal, kann ich nur viel empfehlen, oder wie immer, nach 30 Jahren mal einen ganz anderen Zugang dazu. Und ich bin da jeden Tag dabei. Ich habe jetzt ein Elternsabbatjahr und es ist irrsinnig erfüllend. Also ich habe ihn jetzt gerade, ich kam jetzt irgendwie hier, haben uns zu spät getroffen, weil er gerade müde war und gerade gestillt wurde und ich ihn nochmal auf dem Arm beruhigt habe. Und weil seine Mutter musste sich noch anziehen, um rauszugehen. Und dann habe ich ihn eben mal so 10 Minuten nochmal, ne, so. Mhm. Und ich erlebe Sachen, und da merke ich auch, wo ich einfach nicht da war, auch bei den anderen Vieren. Und wo ich gefehlt habe und wo, ich hole das jetzt so ein bisschen nach. Nicht nur ein bisschen, die ganze Nummer.
Was sagen die anderen vier denn über das neue Geschwisterkind?
Die Frauen haben sich gefreut. Ja. Die haben sich alle gefreut. Ich finde das so völlig irre. Also irgendwie wahrscheinlich, das begreift man wahrscheinlich noch gar nicht, weil der sagt ja noch nichts. Der ist jetzt mal gerade 11 Wochen alt und das ist für die auch ein Wunder. Ja, bleiben wir bei der Vokabel, ein Wunder. Ja. Es ist irgendwie, und das Tollste ist, er ist gesund und ja, das Schönste überhaupt.
Wir wollen über dein Leben und deine Arbeit sprechen, über das Schauspiel, über Bilder und natürlich über Hamburg. Wie lange bist du jetzt hier in der Stadt?
Gute Frage. Seit Louis' Geburt. Louis ist jetzt 34.
Schon, also im alten Jahrtausend noch.
Ja.
Hat sich einiges an Erfahrung angesammelt, deshalb machen wir mal eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Elbe.
Warum?
Ist bei mir um die Ecke. Mhm. Ich bin auch mehr für Nordsee als Ostsee. Elbe ist immer ein Ankommen und Abreisen. Mhm. Also das ist ja auch in meinem Beruf drin und auch in meinem Leben. Es ist immer so, jeder Abschied ist ein Wiedersehen. Das ist so, und wenn die Schiffe da vorbeifahren und ich gehe da spazieren, ja, es ist einfach Besonderes. Die Alster ist sowas, ja, entspannt, gemütlich.
Ja, da ist man eher im Kreis unterwegs. Dann,
ja,
ne?
Ich habe es immer noch nicht, ich wollte das immer mal machen, mir mal ein Kanu zulegen und so weiter. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich war einmal, glaube ich, habe ich in so einem Ruderboot, aber boah.
Also Hamburg vom Wasser, das ist schon nochmal anders. Also wenn man da durch die Flete und die Alster fährt,
das ist schon. Ja, das stimmt. Ich mache das jetzt auch mal, ja.
Ja, genau. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Ah, beides. Kann mich nicht entscheiden. Ich liebe beides.
König der Löwen oder Schauspielhaus?
Schauspielhaus.
Ja.
Obwohl ich König der Löwen, ich habe zweimal König der Löwen gesehen.
Mhm. Und das ist mega, ne?
Ja.
Das ist schon, Elefanten, die auf die Bühne vorbei, also schon.
Ja, ja, ich fand das unglaublich, musikalisch und alles, was die da gemacht haben. Und da wir mit Musicals sind, selbst das Wunder von Bern haben die hingekriegt. Ja. Hätte ich nicht gedacht.
Ich habe immer noch eines, ja schon auch etliche Jahre her, es gab eine Action-Szene, wo die sozusagen die Fußballer die Wand rauflaufen.
Ja, das war
das hat
Idee.
Sich bei mir eingebrannt, ich wirklich echt. Ja. Aber das mochtest du auch sozusagen.
Ja, mochte ich auch. Ja,
aber bist ja schon noch kritisch rangegangen.
Ja,
ne?
Ja, das ist, ich meine, diese Sprechszenen sind immer für Musical-Darsteller, sind keine ausgebildet in der Richtung Schauspieler. Die können eher besser singen und da knirscht dann manchmal. Aber die Übersetzung, wie gesagt, was du eben erzählt hast, irgendwie Fußballer senkrecht an der Wand hochlaufen, tolle Idee.
Tolle Idee. Kunsthalle oder Oz, der Sprayer?
Kunsthalle. Mhm. Ja, Oz ist, ich habe da schon Respekt vor, nur das Problem ist bei Oz, ich habe immer, also ich habe auch gesprayt früher.
Ja, deshalb.
Und Tags, also so, also bei mir um die Ecke im Fishy Park ist auch, da dürfen die sprayen, das machen die ganz toll. Aber was ich überhaupt nicht leiden kann, sind einfach nur Tags oder wo was hingeschmiert ist und so.
Also diese Namenskürzel in Tüttelchen oder diese Erkennungszeichen.
Ja, und da ist immer, du leidest mir tut jetzt für Oss, also ich will Oss nicht diese Ecke schieben, aber das ist halt auch nicht mehr gewesen, ne? Mhm. Und so.
Aber so, also wenn Sprayen, dann Bilder, dann wirklich Kunst und so.
Oder Sachen, die, ja, was, wo fängt Kunst an, wo hört Kunst auf, aber es muss was erzählen, finde ich.
St. Pauli oder Altona 93?
1893.
Ja, das, da bist du irgendwie Fan, ne? Und fühlt sich denen verbunden.
Ja, mein Sohn hat da gespielt und ich gehe da mal ab und zu gerne hin. Und Pauli bin ich auch, finde ich auch gut. So, ich freue mich jetzt auf erste Liga und so. so. Aber unterstützend in dem Sinne, ich meine, Pauli macht auch wahnsinnig viel. Ich auch da, Fußballvereine sind wahnsinnig wichtig für das soziale Umfeld, für Stadtteile. Und wir können jetzt alle Fußballvereine in Hamburg aufzählen. Sie sind eigentlich alle wichtig.
Das ist auch Kitt in der Gesellschaft, natürlich. Spitaler Straße oder Große Bergstraße?
Große Bergstraße.
Schon, da deine Hut so ein bisschen.
Ja, genau. Normal. Das ist also, das ist, meine Große Bergstraße ist schon heftig auch. Also kann heftig sein. Ich weiß auch nicht. Und irgendwie, ich weiß noch, da habe ich mich früher, weiß ich noch, mit Louis wir haben uns über IKEA gestritten.
Ja,
ne?
Genau.
So, aber Louis war für IKEA, ich war gegen IKEA. Und natürlich war er gegen IKEA, weil er gegen seine Eltern mit 16 irgendwie rebellieren musste. Irgendwie hat er mir, hab vor ein paar Jahren schon mal gesteckt, Papa, weißt du, damals war ich doch nur dagegen, weil ich da.
Weil du da will warst.
Ja, so.
Du wohnst in Altona, dann ja, wie ist das da so zu wohnen? Warum wohnst du da?
Die Mutter von drei meiner Kinder hat in Altona gewohnt und Altona ist ja ein Dorf in der Stadt. Ne? Mhm. Wir sagen auch immer, wir gehen ins Dorf, wenn wir jetzt irgendwie einkaufen gehen. So, ne? Und das hat wahnsinnig viele Vorteile. Da ist ein Bahnhof,
ja.
Ne? Leider nicht mehr so lange. Da ist irgendwie eins der Mercado vernünftiges, also ich hasse sonst Einkaufszentrum, da ist ein Biomarkt, da ist eigentlich alles. Es gab auch mal, und da will ich richtig sauer, wenn ich nur dran denke, das Bismarckbad. Das war ein wunderschönes, ich glaube sogar ein Jugendstilbad. Mhm. Irgendwie, nee, da ist dann heute irgendwie von so einer blöden Kette, ich will sie gar nicht erwähnen, irgendwie ein Fresstempel drin. Und also man muss schon in Ottensen oder also Ottensen nochmal speziell und Altona schon sehr drum kämpfen. Das ist in dieser Stadt sowieso so. Wir haben schon ganz viel verloren. Vorhin bin ich, als ich hierher gefahren bin, an einer Sternbrücke vorbeigefahren. Die wird jetzt auch wegsaniert. Ja. Es ist, ich krieg schon gerade.
Schon gerade.
Ja, so. Also, aber wie gesagt, da ist mir, und Spitaler Straße, wie gesagt, was es gesagt hat, das ist weit, das ist auf eine Art ein anderes Hamburg. Das ist okay, das ist so Kommerztempel und so weiter. Aber Altona ist was Besonderes. Das ist wirklich, und es ist eben nicht so wie am Prenzlauer Berg schon mit Touristen voll. Deshalb, alle Touristen, die das jetzt hören, es lohnt sich überhaupt nicht, nach Ottensen zu kommen.
Es ist ja auch im Selbstverständnis von Altona, weil es schon so geplant war, das andere, das bessere, das liberalere, das niedrigschwelligere Hamburg, das coolere
das
Hamburg.
Tor offen, das Tor offen, Wappen, offen.
Ja, ne? Genau,
wir gehörten
genau.
Auch zu Dänemark und so. Ne?
Wie bewegst du dich in Hamburg? Wie bist du jetzt hierher gekommen?
Jetzt bin ich mit meinem E-Moped hergekommen und so ein E-Roller. Und
hast du ein Auto? Habt ihr ein Auto?
Ja, wir haben auch strommäßig vernetzt und fahre ich nicht so oft. Oder wenn ich rausfahre, also so, aber sonst bewege ich mich hauptsächlich mit Fahrrad.
Ja.
Und Fahrrad. Ich habe ganz viele Fahrräder.
Ich habe auch gelesen, du kannst nur schwer an herrenlosen Rädern vorübergehen.
Ja, ist ganz schwer. Es ist irgendwie, wenn ich so spazieren gehe, aber ich kann es bis heute, ich kann das nicht verstehen, dass irgendjemand sein Fahrrad womöglich irgendwo vergisst. Oder irgendwo stehen lässt, auch mit dem dicken Schloss. Dicke Schlösser sind dann immer ein Problem für mich. Und das dann da verrostet. Ich habe jetzt eins gesehen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ein schönes altes Rad. Das war sogar, ich habe gemerkt, das ist aus der Schweiz. Weil in der Schweiz haben die Fahrräder Kennzeichen richtig hinten dran. So, das war komplett verrostet. Stand da schon, ich weiß nicht wie viele Jahre oder Monate, halt mit dem Schloss dran, ich gebe es jetzt öffentlich auch mal zu oder so, ab und zu, wenn da so ein Fahrrad steht und dann kommt ja die Stadt und dann macht diese Schilder dran.
Diese
oder so.
Roten Dinger da.
Ja, aber manchmal, ich habe auch schon mal ein Rad, das Schloss war jetzt nicht, das war verloren auf jeden Fall, das Rad, ich habe es wieder aufgebaut, ich habe es geknackt. So, ne? Ich muss gleichzeitig sagen, Fahrraddiebe geht gar nicht, wenn die Räder intakt sind. Ne?
Ja.
Aber wenn Fahrräder quasi als Skelette irgendwo stehen, irgendwie finde ich, darf sie jeder mitnehmen.
Was würde dein Vater dazu sagen, der Pastor war?
Ach, ich weiß nicht, ob der sich da so für interessiert hätte. Meine Mutter hätte mir zugestimmt, die hätte mir geholfen, garantiert. Also mein Vater war so, also auch Narzisst. Ne? Wenn dann jemand gekommen wäre wie du, der hätte gesagt, das finde ich ja klasse, dass der Peter sich um Fahrräder kümmert. Da hätte mein Vater gesagt, ja, das finde ich auch so. Der brauchte quasi ne, diesen Zuspruch, dass das, was ich mache, so ging es mir auch mit meinem Job. Also er musste, ich glaube, erst im Radio hören oder jemand anders musste ihm sagen, Mensch, der ist ja auf der Bühne und toll und der ist im Radio. Ach toll, so. Also der hat, ich glaube, bestimmt in meinem Job 15 Jahre gedauert, bis der zum ersten Mal gesagt hat, Das fand ich gut.
War dir das wichtig?
Das ist als Schauspieler ist einem das wichtig. Sowieso braucht man. Wir leben davon, ganz ehrlich.
Aber auch in der Familie. Hm?
Und in der Familie doppelt wichtig. In dem Sinne, dass sie das akzeptieren. Und das sind natürlich oft kritische Stimmen, die sich auch manchmal nicht im Griff haben, weil sie nicht unterscheiden können zwischen Sohn, Bruder und Schauspieler. Meine Schwester und mein Bruder tun sich auch immer so ein bisschen schwer, irgendwie da was zuzusagen. So, ne? Verstehe ich. Aber bitte, es ist mir wichtig, dass die sich da schon irgendwie, es sind als mein eigenes Blut, also es sind die mir schon sehr wichtig sind, ne, so, und ein bisschen kann ich davon mich auch distanzieren dann, wo ich sage, komm, das sind eben, was weiß ich, Verwandte und so, Abstand, aber es ist mir wichtig, ja.
Du warst ja, glaube ich, als Jugendlicher, wenn ich es richtig gelesen habe, auch schon so ein rebellischer Typ, der seinen eigenen Weg gehen wollte, prädestiniert so ein Pfarrhaus, so ein Pastorat als Elternhaus zur Rebellion, sag ich mal?
Ja, also ich habe zwei Geschwister, die haben jetzt nicht so rebelliert. Also mein Bruder ist Rechtsanwalt, meine Schwester ist Ärztin. Also ich schätze, habe meinen Vater und auch meine Mutter dafür geschätzt, dass sie schon sehr, also die haben, es hat ja mal so einen sozialen Charakter auch, also, oder sag mal, das Wichtigste war eigentlich die soziale Verantwortung, die mir beigebracht haben. So. Und wenn man soziale Verantwortung früh lernt, glaube ich, kann man sehr freier in die Welt raus, als vielleicht andere, die das nicht so mitkriegen. So. Vielleicht war das so ein Ansatz, wo ich gesagt habe, irgendwie so, ich gucke mich mal um nach meinen Menschen. Und wenn man sich umguckt nach den Menschen, dann will man mit denen was anfangen und dann, weiß ich nicht, ist jetzt so klingt wie so eine herbeigeholte Theorie, aber vielleicht ist man dann frei, ich weiß es nicht. Ich bin so geworden wie ein Zufall. Nennen wir es Zufall.
Bist du denn noch in der Kirche?
Nee, bin ich nicht. Hab ich meinem Vater auch nie erzählt. Also der ist in den, womöglich ist er im Himmel, ich weiß nicht, wo er ist. Aber er ist nicht mehr auf Erden. Er hat es nicht mitgekriegt, ich habe es nicht erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich es meiner Mutter erzählt habe. Ich bin nicht mehr in der Kirche, weil ich den Glauben nie gefunden habe. Also ich habe den schon mal gesucht, könnte man sagen. Oder ich wurde dazu auch animiert, in dem Sinne Kindergottesdienst, Konfirmation und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich habe den nicht gefunden und irgendwann habe ich die Suche aufgegeben und schätze die Kirche als Schutz für viele Menschen. Mhm. Das finde ich, habe ich große Hochachtung für auch die sozialen Geschichten, die sie leisten. Gleichzeitig kann man skeptisch genug sein, was im Hintergrund bei der Kirche passiert ist. Ich schätze die Gotteshäuser. Mhm. Also bei mir ist es so, ich kann an keiner Kirche vorbeigehen oder natürlich kann ich das, aber ich gehe ungern an Kirchen vorbei, wo ich womöglich sowas erahne, da wird gerade übt jemand an einer Orgel. Mhm. Weil das war das, weil früher natürlich abgelehnt im Zuhause, Bach, Kantaten und alles mögliche rauf und runter so zu Hause gehört. Und dann, weißt du, kennst du das, dass man was wiederentdeckt, so Musik. Mhm. So, ne? Ansonsten, die haben entweder Schlager gehört irgendwie so, konnte ich auch alles auswendig, Guter Gabel und Co. und Michael Holm und wie sie alle heißen. Aber das andere war Bach. Und wenn ich jetzt, das Schönste ist, am liebsten, ich gehe in eine Kirche, möglichst alleine, und da übt ein guter Organist an seiner Orgel. So. Und da kann ich, das ist Meditation, das ist für mich wie Fußball spielen.
Bach hören ist wie Fußball spielen, wunderbar. Du hast die Schule nicht zu Ende gemacht und die Schauspielschule auch nicht zu Ende gemacht. Und du bist ja trotzdem erfolgreich ins und durchs Leben gegangen. Bist du bei deinen Kindern auch so gewesen und wirst du künftig sein, dass du dafür für deren individuellen Lebensweg ein großes Herz hast oder sagst du hier, erstmal Ausbildung, erstmal Schule?
Also Tipps kann man ja schon mal geben. Also, und es ist, nee, ich meine, also da haben natürlich auch die Mütter irgendwie, ich sage jetzt mal wirklich 70% mehr noch dabei, irgendwie, weil sie immer mehr Zeit investiert haben als ich. Also die Mütter von meinen Kindern. Ich meine, ich weiß noch, als mein Sohn, ein Sohn ist in Berlin groß geworden, da weiß ich noch, da rief die Lehrerin mich an und sagte, ihr Sohn ist heute nicht zum Abitur erschienen und ich war in Hamburg. Und das, also da greift einen schon Panik. Nein, ich finde, bei mir war es halt so, die Situationen waren so, also ich habe auch alleine gelebt schon, meine Eltern waren weggezogen, ich war auf Dortmund auf dem Stadtgymnasium, aber hatte schon die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule gemacht. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Papa, pass auf, ich möchte zur See fahren und hat noch kein Abi oder noch keine mittlere Reife und so, hat aber jetzt die Möglichkeit, zur See zu fahren und da eine Ausbildung zu machen und jetzt nicht nur irgendwie Marihuana zu schmuggeln. So, dann würde ich sofort sagen, ja, dann fahr zur See. Ne? Mhm. Oder meine Tochter, was weiß ich.
Nee, also wenn dem ein Plan zugrunde liegt.
Ja, genau, so, genau. Also Idee, wenn ja. Da was, so war es eben bei mir. Und auch bei der Schauspielschule war es so, ich habe aufgehört, weil ich ein Engagement hatte bei Klaus Peimann in Bochum. So. Also ohne was in der Hand ist doof. Weil also abhängen irgendwie ohne was ist, nee, braucht man nicht.
Wann stand denn für dich fest, ich werde Schauspieler? Gab es da so eine Art Erweckungserlebnis noch in der Schulzeit oder so?
In der Theater-AG bin ich gewesen, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und habe dann in Dortmund habe ich, achso, eigentlich, ja, das ist so die Geschichte, aber so ist sie wirklich gelaufen. Ich habe Geld gebraucht, als wir dann in Dortmund gewohnt haben, und weil ich wollte mir ein Moped kaufen. Und habe Zeitung ausgetragen im Dortmunder Norden. Es gibt irgendwie nichts Härteres irgendwie als im Dortmunder Norden Zeitung. Also wirklich, das ist nicht lustig. Und meine Mutter habe ich dann auch aus dem Vertrag da rausgehauen irgendwie. Das war irgendwie ganz doof. Da war ich 16 oder 15. Und da habe ich in der Zeitung gelesen, wichtig, Zeitung lesen, habe ich oft einen Job durchgekriegt, dass man fürs Kinder- und Jugendtheater Dortmund, für Christines Nöstlingers, wir pfeifen auf den Gurkenkönig, einen jugendlichen Hauptdarsteller sucht. So, und da habe ich gedacht, da gehe ich hin. So, ne? Und da habe ich, ich glaube, 15 Mark pro Probentag gekriegt und 20 Mark für eine Aufführung. Das war richtig gut Kohle. Mhm. Und das war für mich wie so ein Mega-Praktikum. Ich habe dann irgendwie, Schule wurde ich dann immer schlechter und dann hat mein Vater gesagt, nee, noch ein Stück machst du nicht. Dann durfte ich aber doch noch mal ein Stück machen. Und hatte da so ein Vorbild, der Detlef Redinger hieß der Kollege, der war genau 10 Jahre älter, also ich war 16, der war 26, der wäre in Bochum auf der Schauspielschule gewesen. Und dann habe ich gedacht, ey, was muss man da machen? So, ne? Und dann hat er mir schon so Stücke gesagt, tu mal, da musst du sowas lernen und so. Mhm. Und dann da war ich dann 18, wie gesagt, meine Eltern weggezogen, habe ich da Aufnahmeprüfung gemacht, erst in Essen, jetzt ist gut zu hören, da hatte ich, ich habe einen S-Fehler, wenn man genau hinhört, hört man es heute noch, so. Ah. So, eigentlich ist er weg. So. Mhm. Und in Essen haben sie mir gesagt, sie sind begabt, aber sie haben einen Sprachfehler. Und ich dachte, die machen das weg an Schauspielschule. Ne? Nächste Aufnahmeprüfung war Hamburg. Hier. Die schönstgelegene, heute ist da nur noch die Musikschule drin, die da am Ufer
haben. Ja, bist du, Hochschule, ne? So. Musik und Theater, genau.
Und da hat Ekel Alfred mit mir gearbeitet.
Ach was?
Ja, weiß
was?
Ich noch.
Ja, das ist ja
so,
mega.
Und für mich so, ich dachte so, wow, abgefahren. Und dann wurde ich aufgenommen. So, und dann hatte ich aber meine Freundin in Bochum, also in Dortmund, ich habe in Dortmund gewohnt, ne? Und dann habe ich gedacht, irgendwie, ja, das ist ja jetzt irgendwie, ich muss in Bochum auch noch die Aufnahmeprüfung machen, ne? So. Und da habe ich am gleichen Tag mit auch wieder zu Dietmar Bär gemacht, so, unterm Tatortkommissar aus Köln, und bin auch aufgenommen worden. Ich habe gefühlt wie ein König, weil irgendwie dann nehmen immer so 400 Leute teil oder mehr oder keine Ahnung, und die nehmen nur 10. Und dann,
und du hast gleich mehrere Zusagen gehabt.
Habe ich zwei Zusagen gehabt. Und dann bin ich aber extra nach Hamburg gefahren. Ich habe da nicht angerufen oder so. Das fand der Direktor auch ganz toll. Habe ich hingefahren, habe gesagt, ich möchte Ihnen sagen, ich kann nicht, weil ich gehe nach Bochum und so. Und so. Und so führte mich mein Weg noch nicht nach Hamburg.
Aber so ein bisschen antizipatorisch. Ich meine, also wenn die Alster, diese weiße Villa durch deine Glocken konnte, genau. Also das ist schon, na genau. Wenn so Rollen kommen, ist das facettenreich genug, was da kommt? Sehen die immer Peter Lohmeier als Typ so. Peter Kümmel hat in der Zeit mal geschrieben, Lohmeier hat ein Kapuzengesicht, einen Kopf wie gemacht für hochgeschlagene Mantelkragen. Gern spielt er sich in Verkrochene, die leicht frieren, Männer mit rauer Stimme, die ihre Worte verächtlich hinwischen im mürben und mokanten Revierton. Etwas Untröstliches ist in all dem.
Ja, herrlich. Also so eine von meinen Facetten oder 10% von mir. Ich habe gerade in der Mediathek, im ZDF eine Serie laufen, die lieb ich sehr, I Don't Work Here. Da spiele ich einen pensionierten Kriminalbeamten, der diesem Bild überhaupt nicht entspricht, der einen schwarzen Schwiegersohn hat. Und es ist eine sehr, sehr, sehr lustige Serie und bin da total stolz drauf. Also das heißt, das ist wieder eine andere Facette von mir. Ich habe neulich auch in einem Film, der sehr erfolgreich war, was ganz Böses gespielt, auch ein Menschen, der Jugendliche missbraucht hat als Fußballtrainer. Und auch das war interessant für mich zu spielen. Und es war auch notwendig, das zu spielen, um diese Geschichte zu erzählen. Mhm. So, das heißt, ich habe das Glück, das abwägen zu können, was ich dann eben annehme. Ne? Und ich glaube, ich habe selten ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass mich dann, manchmal entdeckt man, dass eine Figur doch nicht so interessant ist. Und das entdeckt man aber selten zu spät, wenn man intelligent liest.
Und Theater ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Ich habe gerade so Bilder noch gesehen, als Tod beim Jedermann, multiple tätowiert mit einer Art Kleid, muss man auch sagen, mit einem schwarzen Umhang. Ja. Wie lange sitzt du denn da in der Maske?
Am Anfang waren es 3 Stunden, das geht ja noch, und dann am Ende haben wir es in 1,5 geschafft. Mhm. Das waren quasi, das wurde aufgeklebt, das war auch für meinen Kopf gemacht, dieses war wahnsinnig aufwendig, und diese Tattoos wurden alle quasi auf eine Art aufgeklebt, und dann hatte ich zum Glück ein Trikot an, wo auch so Tattoos drauf gemalt war. Wenn man die Brust auch noch gemacht hätte, das hätte noch zu lange gedauert. Mhm. Naja, Theater ist...
Adrenalin, im Gegensatz zu Fernsehen wahrscheinlich, oder?
Ja, beim Fernsehen und Film hat man auch Adrenalin, das ist aber, da muss man auch aufpassen, dass man das behält, weil das Schwierige ist bei Film und Fernsehen immer diese Pausen, dieser Kaffee, dieses Unterhalten, dieses Ablenken zwischendurch und dann auf den Punkt sein. Mhm. Auf der Bühne ist es wirklich so, du gehst raus und dann hast du kannst nicht einfach abhauen, du hast keine Chance. Ne? Mhm. So, und da sitzen, in Salzburg saßen immer 2500 Leute da. Draußen, so, also wenn es schönes Wetter war, drinnen waren, glaube ich, nur 2000. Und das war unglaublich. Das habe ich so gerne gespielt. Ich glaube, ich habe über 100 Vorstellungen gespielt. Ja, ja. Auch in 2 verschiedenen Inszenierungen. Jeweils ein anderer Tod und jeweils ein anderes androgynes Wesen. Keinem Geschlecht zugeordnet oder das Geschlecht wechselnd. Und das waren so auch Figuren, die ich erfunden habe. Und das hat, es war, denke ich, wahnsinnig gerne dran.
Ach so, mit eigener Beteiligung. Mitspracherecht an der Inszenierung sozusagen.
Ja, naja, je nachdem, mit wem du, da guckt man natürlich auch drauf. Also vorhin habe ich gesagt, ich entscheide mich nach den Drehbüchern. Ich entscheide mich natürlich auch, mit wem ich diese Drehbücher verfilme oder auf der Bühne erarbeite oder die Theaterstücke. Und für mich kommt Theater nur in Frage, wenn ich mich natürlich selber einbringen kann. Mhm. Also ich lasse mich nicht von 0 auf 10 irgendwie komplett inszenieren. Mhm. Da nicht, nee.
Hast du in Hamburg ein Lieblingstheater?
Nee, kann ich so nicht sagen. Ich gehe wahnsinnig gerne sowohl ins Thalia als auch Schauspieler, als auch ans St. Pauli Theater. Mhm. Und manchmal trägt es mich auch, aber noch manchmal ins Altona Theater oder in die Kammerspiele. Es gibt so viele Theater, das ist das Wunderbare an Hamburg. Nee, Lieblingstheater. Ich könnte dann sagen, oh, da habe ich da was. Aber eigentlich hatte ich an jedem Theater was Schönes gesehen. Mhm. So. Mhm.
Ich bin ja mal auch großer Fan, weil ich glaube, das ist eines der und meist unterschätzten Theater in Hamburg und in Norddeutschland ist das Ohnsorg-Theater. Man hatte immer noch so Türenklapp in Schwarz-Weiß mit Heidi Kabel, die machen da super Sachen.
Ja, wirklich. Ja, habe ich schlechtes Gebissen jetzt.
Jetzt kommt ja etwas Neues, also neue Kunst, neue Kultur, neuerdings vergleichsweise in dein Leben, nämlich bildende Kunst. Also du malst und du machst Ausstellungen. In der Grundbuchhalle hier am Sievigingsplatz war Anfang des Jahres was. Und wenn ich es richtig gesehen habe, gerade eine Ausstellung in Dresden, die gerade zu Ende gegangen ist. Wie war das?
Ich habe immer gerne gemalt, aber wahrscheinlich wie jeder Mensch. Oder was heißt gerne? Also jetzt ohne dass ich es musste. Und dann habe ich gesprayt eben, das alte Gymnasium in Dortmund musste dann meine großen Bilder ertragen. Eigentlich kam das so, dass ich immer, wenn ich auf Montage war, also auf Montage heißt irgendwie irgendwo gedreht habe oder im Theater war, wohnt man ja in irgendwelchen fremden Wohnungen oder Hotels, da wo meistens irgendwelche schrecklichen Bilder hängen, so. Und
so Drucke, so Kunst.
Ja, so Drucke. So zum Beispiel in Köln im Hotel ein Druck oder in einer Wohnung von der Dombrücke. Ja, die sehe ich doch live auch irgendwie. Also wie machst du das jetzt weg? Wenn du es unter das Bett legst, hast du da einen Fleck an der Wand. So, und dann habe ich mir aus dem Drogeriemarkt immer Papier geholt und dann ein bisschen rumgekritzelt, sag ich mal. Und irgendwann zog mein Ausstatter, ein Filmausstatter danach in diese Wohnung und der sagte, kann ich das behalten, bevor ich es weggeschmissen hatte. So, und dann habe ich gedacht, Ja, klar, wenn du willst, kannst du es behalten. Ne? So, dann nimm du es. Ne? So. Und da habe ich zum ersten Mal gecheckt, aha, da gefällt jemand das, was ich da mache. So. Und hatte aber nie jetzt dann den, wo ich dachte, oh, ich muss das jetzt mal allen zeigen. Und ich hatte dann Jahre später, habe das immer, wie gesagt, immer so gelebt und gearbeitet, hatte ich dann in Salzburg eine Wohnung, wo Peter Handke mal gewohnt hat, auch auf einer Art Burg, also 6 Zimmer. Die waren aber alle leer geräumt, da war irgendwie nur ein Tisch und Bett und so weiter. Ich hatte da so. Und dann, wenn es in Salzburg den berühmten Schnürlregen gibt, dann kriege ich mal eine Depression. Was macht man da? Ich gedacht, jetzt gehe ich doch mal in den Drogeriemarkt und in Österreich gibt es weißes Packpapier. Mhm. Und dann habe ich mir dieses Packpapier genommen und habe irgendwie angefangen, vor mir standen irgendwelche Blumen rum, habe die weggemalt und dann habe ich irgendwie hab ich so angefangen, alles was in meinem Kopf war, hing plötzlich an den Wänden. Und eine Freundin hat da mal gefragt, was machst du den ganzen Tag da? Und die hat in so einer Galerie gearbeitet. Mhm. Ich sage, ja, ich kritzel da so, ach, zeig doch mal, nee, ach, zeig doch mal, okay, guck's dir an, wir machen eine Ausstellung. Und ich so, das ist für mich, das habe ich für mich gemacht. Ja, lass mal gucken, lass mal eine Ausstellung. So, und dann habe ich in Salzburg meine erste Ausstellung gemacht und habe am ersten Abend 7 Bilder verkauft.
Was?
Ich war völlig platt. Und ich musste ganz viel lernen, aber ein Bild abzugeben oder überhaupt Geld zu verlangen für ein Bild und so weiter. Und das ist irgendwie ein Lernprozess, der sowieso auch in der Technik und alles, wie ich male und arbeite und so, eh nie aufhören wird. Ich liebe unendliche Geschichten.
Aber es ist so autodidaktisch, ne?
Es ist, also, ja, es ist autodidaktisch, ja klar, Es ist autodidaktisch.
Und wie ist das, ist ja ein ganz anderes Kunst- oder Gefühl? Also du bist auf der Bühne oder spielst im Film mit und dann ist es ja, glaube ich, ein anderes Publikums- und Auftrittsgefühl als jetzt mit so einem autodidaktischen Produkt, sag ich mal, ganz anders an die Öffentlichkeit zu treten, oder?
Ja, es ist erstmal auch ein anderes Erarbeiten, aber was wahnsinnigen Spaß bringt, weil ich bin normalerweise, ich bin ein Ensemblespieler, Ich brauche Menschen um mich herum und da bin ich alleine. Und das ist was ich auch entdeckt habe, aber dieses alleine, dieses, was ich da mache, dieses Bild, so, das kann ich in 3 Wochen wieder angucken oder nochmal verändern und so und bin mal auch mein eigener Kritiker, so. So, und dann komme ich damit raus, das heißt, es gibt eine Ausstellung, das ist auch nochmal meine erste Ausstellung, da hatte ich schon ganz schön Schiss auch. Also zum Glück war meine kleine Tochter da, die sagte, Papa, ist alles in Ordnung, so. Und dann hatte ich diesen, in Anführungsstrichen, so Erfolg und ich habe dann aber, ich weiß nicht noch, bei dieser ersten Ausstellung war ich immer so Mäuschen in der Galerie und dann kam mal so ein Pärchen rein, war super Wetter und da hingen also nur meine Bilder und die waren so um die 60, 65 so und sahen südländisch aus und dann habe ich die irgendwann gefragt, die waren eine halbe Stunde, haben die sich in einem Raum meine Bilder angeguckt, also sehr lange, haben auch Fotos gehabt, haben nichts gekauft und ich bin dann hingegangen und gesagt, woher die kamen. Die kannten jetzt nicht, Peter Lohmer, er stellt jetzt in Salzburg aus. Nee, die haben Gefallen daran gefunden. Mhm. Und das war für mich ein bisschen wie, wenn ich im Kino sitze, jetzt wir beide und gucken uns einen Film mit mir an, ne, so, dann war das war so. Der sagte, guck mal, die gucken das jetzt auch und denen gefällt das. Und das war so, wo ich so dachte, ich mach das weiter. Ich kann den Menschen, das, was ich mal vorhin schon mal gesagt habe, ich bin gar nichts anderes, aber als Geschichtenerzähler. Mhm. Ich will, wenn sich was lohnt, weiter zu erzählen. Und ich erzähle damit was.
Und hast du ein Atelier richtig?
Ja, in Altona. Ja, das habe ich natürlich, wie viele in der Pandemie, habe ich dann irgendwie mir ein Atelier geleistet, so gemietet. Und es ist wichtig, dass das ein Raum ist, der nicht zu Hause ist, wo ich für mich sein kann, wo ich irgendwie bis morgens um, was weiß ich, 4 Uhr morgens sein kann und kommen und gehen kann, wann ich will.
Du bist ja auch ein politischer Mensch, ja, immer schon gewesen, als junger Mensch, auch in rebellischen Phasen, in den Eltern gesellschaftspolitisch und so. Was treibt dich gerade jetzt um?
Ja, jetzt gerade, also macht einen alles fertig. Also irgendwie da so positiv zu bleiben bei der politischen Situation, jetzt speziell in Europa und auch gerade so im Gegensatz zu dieser Europameisterschaft, weil es ist wunderbar, wie bunt die Städte werden, teil so. Und neulich war München orange. Da wird so ein bisschen getan, als ist alles gut. Aber in all diesen Ländern ist der Rechtsruck so offensichtlich und so dramatisch und Rechtsruck bedeutet immer gleichzeitig auch, es wird an Kultur gestrichen oder es wird irgendwie über Kultur gewacht, ob das jetzt in Ungarn ist, ob das in Frankreich so werden wird, ich hoffe es nicht. Ich bin wahnsinnig froh über das Ergebnis in England, weil ich hoffe irgendwie, da kriegt man jetzt auch wieder mehr auf die Reihe. Man kann es wirklich, ob das Meloni ist oder wie auch immer, es betrifft so viel, aber eben auch die Kultur. Und das ist was, wo ich mit am nächsten dran bin. Und das macht mir dann, also Angst macht es mir noch nicht. Ich bin nur sauer. Mhm. Ich verstehe die Menschen nicht. Ich verstehe die Menschen nicht, die das nicht sehen wollen. Ja, die es nicht sehen wollen. Das ist eigentlich das, was mich umtreibt oder was ich nicht verstehe. So, es gehen so viele, gerade in Hamburg, auch dann auf die Straßen und trotzdem hast du so ein Ergebnis und sind die da bei 20% laufen diese komische Partei rum. Es ist.
Hast du selber mal im Laufe so deines Lebens bislang überlegt, Verantwortung zu übernehmen, sozusagen der Schauspieler, Politiker oder so? Also, dass man sagt, ich gehe auch in die Kommunalpolitik, ich stelle mich da in Straßenwahlkampf hin Und ich habe das mal gesehen in Bergedorf, da habe ich im Café gesessen und da habe ich so beobachtet, wie der an so einem Wahltisch hier entstanden. Die werden da auch echt angegangen und angepöbelt. Also sie müssen sich da richtig gerade machen für Demokratie. Die stehen da wirklich im Sturm. Da habe ich auch überlegt, oh Gott, eigentlich müsstest du das auch machen.
Ja, genau, also ja, also meckern alleine reicht ja. Ich meine, meckern ist immer die Frage, wo und wie man sich engagieren kann, ne? Wo man sich hinstellt. Also ich als öffentliche Figur würde nie mich raushalten aus irgendwas, aus einer Diskussion. Das gibt's für mich schon mal nicht. Und das würde ich mir schon mal, schon mal so ein kleiner Schritt, den ich mir von ganz vielen Kollegen oder auch die in der Kultur oder wie immer sind, so. Die dann teilweise natürlich auch wieder Angst haben, dass das nach hinten losgeht oder wie auch immer. So, mich jetzt politisch zu engagieren in einer Partei, da gibt es keine Partei. Also vielleicht die Piratenpartei oder, aber wenn ich mir das eben heute angucke, wie du dich so, ja, so reinpressen lässt oder wie du dann so reden musst wie die Partei.
Auch das wäre zu konformistisch dann
für dich. Ja, genau. Das kann ich nicht. Ne?
Wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du als allererstes ändern? Das ist die erste Frage aus unserem Fragebogen, den wir allen unseren Gästen stellen. Also angenommen, du hättest alle Macht, also nicht demokratisch. Was stört dich in dieser Stadt so, dass du es als allererstes ändern würdest?
Ja, vorhin habe ich schon erwähnt, also es ist irgendwie städtebaulich, würde ich wahnsinnig gerne selbst zum wie heißt dieser Bausenator werden oder wer ist dafür zuständig. Das ist aber auch in vielen Städten, aber es ist in Hamburg auch ganz schrecklich, was die an der Elbchaussee und um die Ecke wohne ich irgendwie angerichtet haben oder jetzt oder eben auch so die Sternibrücke weg und so weiter. Also da muss ich was ändern, da würde ich was ändern. Ich würde erstmal komplett alle Spielhallen schließen, so.
Spielhallen,
ja, das fand ich immer, finde ich, ganz schlimme Orte, finde ich, sind Suchtorte, das sind völlig nutzlose Orte, also das würde ich wirklich einfach mal verbieten, so. Ich würde auf jeden Fall Fahrradweg ausbauen, ich würde überhaupt ein neues verkehrspolitisches Konzept schreiben, fange ich morgen mit an, wenn ich dann König bin.
Aber die Fahrradsituation in Hamburg?
Ist schon besser geworden, aber guck dir Paris an oder guck dir, was sie in Kopenhagen gemacht haben. Es ist alles möglich. Mhm. Und da sollen die nicht so tun. Also Kopenhagen ist auch eine Weltstadt. Ne? Hamburg tut immer so Weltstadt. Ja, dann mach mal Weltstadt. So. Ne? Ja, mach mal was Besonderes draus. So.
Dir liegt ja auch Kunst im öffentlichen Raum am Herzen. Da gibt es dieses große Wandgemälde in der Schlüterstraße.
Ja, genau. Hallo, liebe Zuhörer, irgendwie kennt ihr das. Das hat A.R. Penck gemalt, ein großer Künstler. Und zusammen mit Helge Leiberg, mit dem ich gerade eine Ausstellung in Dresden habe, die haben das vor 20, 30, nee, das haben die kurz nach der Wende, glaube ich, immer gemalt. Ein ganz gegenüber von der Uni und vor, das Problem ist, dass vor dem, da bin ich neulich vorbeigegangen mit Helge Leiberg, der das mitgemalt hat, da sind zwei Bäume gewachsen. So. Mhm. Und jetzt habe ich den Broster angesprochen, so. Neulich waren wir auf so einer Veranstaltung, ich habe gesagt, hör mal, Carsten, da ist irgendwie, ja, sagt er, ich weiß, da gibt es schon ein paar Anfragen auch von irgendwie, weil diese Bäume verdecken jetzt dieses Gemälde so, ne? Und ich würde gerne irgendwie, und Baumfällen bist du ja gleich irgendwie ganz unten und so, aber diese zwei Bäume, die kann man ja auch woanders neu pflanzen irgendwie, die müssten weg. Das wäre so ein Wunsch von mir, dass ich auch als König von Hamburg, würde ich das als erstes in die Hand nehmen.
Muss man gar nicht wünschen, als König von Hamburg kann man das ja auch dekretieren. Und dann, aber du bist mit dem Kultursenator, also seit ihr da Ruhrpott-mäßig per Du so, oder?
Ja, wir haben uns irgendwie schnell, ich glaube, wir saßen, da hatte ich irgendwie eine Superkarte im Thalia-Theater irgendwie in einer Loge nebeneinander irgendwie und er ist auch Schalker und so, ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich sagen darf und der kommt ja aus Gelsenkirchen, sowieso. Und da kann Hamburg nur dankbar sein, dass wir den haben, der kämpft wirklich für so viel und zum Glück hat die Bundesregierung irgendwie ihn nicht, irgendwie hat sie die Rot genommen und nicht ihn, irgendwie, er war da auch im Gespräch. Den würde ich zum Bürgermeister machen, das genau, ja, machen wir es doch so, dann ist ja viel einfacher. Genau.
Es war von einer Maßnahme die Rede, die du als König erstmal.
Aber was ich auf jeden Fall muss ich jetzt nochmal, als König würde ich natürlich auch, es gibt da in Orten sind irgendwie meinen Griechen, ich meine, das muss man sich auch mal überlegen. Vorhin hast du mich gefragt, was mich da ärgert in Hamburg, so, und Nostalgie bei Sotiris, ist unglaublich, da darf der, natürlich haben sie bei der Pandemie überall die Stühle hingestellt, aber da dürfen die Tische und die Stühle nicht raus, jetzt auch noch bei der Europameisterschaft oder überhaupt, und das ganze Viertel will das aber die Stadt sagt irgendwie, es geht nicht.
Und sowas geht, das ist so, wenn man Hamburg Weltstadt, dann sei bitte mehr flexibel. Das würde ich so.
Noch einmal Hashtag Gelsenkirchen. Ja. Bei dir steht im Internet bei Wikipedia, er war oder ist Fan des FC Schalke 04. Kläre uns auf.
Ja, bin ich immer noch, werde ich immer sein. Man kann nicht loslassen. Also, oder wenn man mal wirklich Fan ist, dann kann man nicht loslassen. Ich bin halt ausgetreten, weil Tönnies, also der Fleischgroßhändler aus Reda-Wiedenbrück, rassistisch sich geäußert hat und das ging gar nicht. Und auch Gazprom, das ging alles gar nicht. Und dann bin ich ausgetreten. Ich habe gesagt, wenn das alles, wenn der weg ist und so weiter,
komm ich zurück.
Dann komme ich zurück. Und ich bin jetzt wieder Mitglied, ich zahle meinen Mitgliedsbeitrag und werde Fan bleiben. Und aber das eben auch, das ist so, weil du vorhin fragtest, weißt du, politisch Äußerung oder parteimäßig irgendwie, das war eben auch so ein Schritt, wo ich gesagt habe, ich mache den öffentlich. Ich kann ja jetzt auch leise austreten aus Schalke 04 oder so. Aber das ist dann, wenn du in so einer öffentlichen Position bist und bei Lohmeier steht ja sowieso vorne drauf, oh, ich bin Fußballfan und Schalke-Fan steht bei mir auf der Stirn quasi. Und da habe ich dann ein Interview mit 11 Freunde gemacht und das ging dann natürlich rund irgendwie auch in den Medien und habe dann auch viel Mist an den Hals gekriegt dafür irgendwie, aber musste sein. Und das ist dann so das Engagement, was ich von...
Dass man sich an der richtigen Stelle mal öffentlich
ja,
gerade
so
macht.
Ja, so sieht's aus. Ja, natürlich.
Ja,
so.
Finde ich auch. Find ich auch, ja, find ich. Ja. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Wo denke ich, mehr Hamburg geht nicht? Positiv oder negativ?
Positiv.
Ah ja, positiv.
Würde ich sagen, ja.
Ja, so. Ja, ja, es gibt, ja. Ich sagte gleich das Negative.
Ja, es gibt auch ein Negatives. Ich hatte mal, Westernhagen war hier und er hatte eine sehr schöne Situation mit seinen Nachbarn, mit verstellten Stimmen auch nachgespielt. Sehr lustig. Also mit so einem Negativen, was so typisch Hamburg für ihn.
Aber ich meine, positiv, mehr Hamburg geht nicht, das ist... da muss ich wirklich nur 400 Meter weiter hin, da stehe ich an der Elbe.
Ja.
Und das ist wie, das ist dieses Kommen und Gehen, dieses auch die Offenheit. Das ist auch eine Offenheit zum Meer. Das, Hamburg ist so gebaut und Hamburg ist total offen. So, das finde ich schon. Das ist sehr liberal. Das ist doch. Und das, aber das, da müssen wir aber auch immer dran denken, dass wir das so erhalten.
Und die Negative?
Ja, das ist so der. Oh, weißt du, aus Blankenese, der irgendwie so eine grüne Hose und ein rosa Poloshirt und an der Ampel steht irgendwie und in seinem Porsche Cayenne und rüber guckt und manchmal klopfe ich dann irgendwie so ans Fenster und so, dann macht er die Scheibe runter und dann sage ich, früher hatten wir keine elektrischen Fensterheber, jetzt schon, ne? Und da kann er gar nichts mit anfangen. Weißt du so? Also, ich weiß schon, welche
auch
ich
Hamburg.
Meine. Ne? Auch Hamburg. Auch Hamburg, ja. Auch Hamburg, ja. So, aber die muss man auch enteignen teilweise.
Oh, so. Na jetzt, oh, jetzt auf den letzten, oh, also auf aber. Den letzten. Ey, schau mal. Vielen Dank, Peter. Peter Lohmeier, das ganze Gespräch zum Nachhören und alle anderen Begegnungen mit Marie Roos, mit Ditsche, mit Atze Schröder, mit Steffen Halaschka und Dagmar Berghoff zum Beispiel, gibt's in der NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Hallo, ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Gerichtssaal 237. Das ist nämlich ein Saal, in dem sehr viele, sehr spannende Prozesse passieren. Ich sitze da im Grunde direkt hinter den Mördern, den Betrügern oder wer da gerade angeklagt ist. Erlebt ziemlich hautnah mit, was da passiert und das alles möchte ich erzählen. Und ich möchte auch erklären, warum am Ende eines Prozesses ziemlich häufig ein Urteil rauskommt, mit dem man am Anfang überhaupt nicht gerechnet hätte.
Und auch ich sag hallo, ich bin Anna Rüther, ich bin Journalistin und Kollegin von Elke und finde nichts besser, als wenn Elke vom Prozess wieder auf den Hof kommt und mir erzählt von dem, was sie erlebt hat. Wenn ich dann fragen darf, was ich fragen will und sie auf alles eine Antwort hat. Also, was ist passiert, warum ist es passiert, wie sahen die Angeklagten aus, wie haben die Zeuginnen und Zeugen reagiert. Ich lieb's mir, all die Fälle aus dem 237 anzuhören.
Und in unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn, wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True Crime Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, die ihr am besten sofort abonniert, damit ihr keine verpasst. Entweder in der ARD Audiothek oder auf ndr.de/237.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.